Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wenn nun das Bedürfnis nach Erwärmung sie wieder zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie bis zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Das ist die sogenannte Stachelschwein-Parabel des Philosophen Arthur Schopenhauer. Und er wollte da zeigen, wie das mit menschlicher Gemeinschaft und menschlicher Nähe so ist. Dass da einerseits diese Sehnsucht da ist nach Gemeinschaft, nach Begegnung und dass man dann andererseits merkt, okay, jeder hat so seine Stacheln und irgendwie kann man diese Nähe doch nicht so gut aushalten und man braucht wieder irgendwie eine gesunde Distanz. Wie können wir, wenn an dieser Parabel, an dieser Beispielgeschichte etwas dran ist, wie können wir als Kirche Gemeinschaft leben, die einerseits die Individualität der Einzelnen achtet und gleichzeitig so eine heilsame, wohltuende, wärmende Gemeinschaft ist, die die Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft aufgreift und gleichzeitig die nötige Freiheit lässt, damit man sich eben nicht ständig sticht. Wir haben schon in den vergangenen Wochen angefangen, über Grundüberzeugungen nachzudenken, die unsere Gemeinde prägen und kennzeichnen sollen, die gewissermaßen so unsere DNA bilden. Und wir wollen das einfach nochmal so ein bisschen reflektieren. Wir haben damit gestartet, dass es um eine gute Nachricht von Jesus Christus geht, die im Zentrum steht. Wir haben überlegt, warum es wichtig ist, dass es die Bibel als eine Grundlage gibt. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir auch wieder beides. Der Glaube an Gott, der hat eine ganz persönliche, individuelle Dimension. Die kann dir keiner abnehmen. Dass jeder für sich überlegen muss, ja, wie stehe ich dazu? Was mache ich damit in meinem Leben? Da ist jeder gefragt und gleichzeitig ist das in der Bibel immer so, Glaube funktioniert eben gemeinschaftlich. Weil es leichter ist, Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Wir haben das schon gesehen, it's safer to travel in teams. Und gleichzeitig hat natürlich jede Gemeinschaft das Potenzial für Einengung, Ausnutzung, manchmal sogar Missbrauch. Und das müssen wir ehrlich benennen, dass das auch in den vergangenen Jahren dazu geführt hat, dass viele Menschen Kirchen und auch Freikirchen den Rücken gekehrt haben, weil sie enttäuscht worden sind. Und das sind nicht nur die Skandale in großen Kirchen, sondern das sind auch genau solche Beispiele von Skandalen in Freikirchen. Und leider haben an vielen Stellen die negativen Erfahrungen für viele das Potenzial von Gemeinschaft überwogen. Und wir müssen diese Unheilsgeschichte irgendwie mit uns rumtragen. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum viele Menschen auch heute zu Kirche vielleicht lieber so einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten, bevor es zu stachelig wird. Wir haben in unser Gemeindeleitbild trotzdem diesen Satz mit reingeschrieben, wir leben Glauben nicht alleine, sondern wir leben ihn in einer offenen, ehrlichen und tiefen Gemeinschaft, weil wir überzeugt sind, dass wir Menschen ungeachtet all dieser Probleme Gemeinschaft brauchen. Nicht erst seit der Corona-Zeit ist das, denke ich, allen bewusst. Aber geht das? Kann man in einer offenen, ehrlichen und tiefen Gemeinschaft leben? Was macht christliche Gemeinschaft an der Stelle nochmal anders, auch wenn eben nicht automatisch alles besser ist? Aber was macht sie anders? Das ist eben eng mit der Person Jesus verbunden und deshalb auch das Thema für heute Morgen, wie Jesus so eine neue Art von Gemeinschaft schafft. Für die, die schon lange dabei sind, ist es hoffentlich nochmal so ein Blick auf das, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn du heute hier bist und schaust auf dieses Thema Kirche und Gemeinde eher so aus der Außenperspektive drauf, dann hoffe ich, dass diese Predigt dir dabei hilft, vielleicht nochmal etwas von dem Potenzial von Gemeinschaft zu sehen und vielleicht zu merken, dass da etwas drinsteckt, was genau deine Sehnsucht nach Gemeinschaft aufgreifen könnte. Wie Jesus eine neue Art von Gemeinschaft schafft, ein kurzer Abschnitt aus dem Neuen Testament dazu, Lukas 8, die Verse 19 bis 21. Einmal kamen Jesu Mutter und seine Brüder. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Drei kurze Verse. Jesus bekommt Familienbesuch. Was kennzeichnet diese neue Art von Gemeinschaft? Es ist als erster Punkt eine GMEH, eine Gemeinschaft mit einem einzigartigen Herrn. Also die Ausgangssituation ist ja, Jesus ist beliebt. Damals total angesagt, die Menschen wollen gerne Jesus sehen, alle laufen zu Jesus hin, es ist Riesenandrang. Das, was die Leute damals angezogen hat, war Jesus. Und das ist das, was heute auch Gemeinschaft, auch christliche Gemeinschaft noch anziehend machen muss, weil alles andere eigentlich nichts Besonderes ist im Vergleich zu dem, was woanders auch zu finden ist. Es ist ein lebendiger, einzigartiger Herr in der Mitte, der uns verbindet. Kirche ist eben nicht nur ein Hobbyverein. Uns hier verbinden nicht die gleichen Hobbys. Kirche kommt zusammen, weil Jesus der ist, der verbindet. Und es war damals so, die Menschen waren angezogen, weil sie gemerkt haben, dieser Jesus, der geht anders mit Menschen um. Der hat die Menschen im Blick, die sonst keiner im Blick hat. Der sieht die, die übersehen werden. Und natürlich waren sie auch begeistert von dem, was er gemacht hat, von dem, was er konnte. Und sie wollten möglichst nah an ihm dran sein. Also Gemeinschaft, Kirche ohne Jesus in der Mitte funktioniert nicht. Gott ist in der Mitte, die Beziehung zu ihm ist das Verbindende. Unsere Verbindung hier untereinander kommt eben zusammen, weil uns dieses Interesse an diesem Gott verbindet, weil uns Jesus Christus verbindet. Und deswegen ist es ja möglich, dass in einer Kirche auch so unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Und das ist dann vielleicht manchmal wieder genau der Punkt, wo es stachelig wird. Weil wir nicht einfach automatisch die gleichen Charaktere haben, eben die gleichen Hobbys, die gleiche politische Überzeugung. Nein, es geht um diesen Mann im Zentrum. Und das bedeutet auch für uns als Kirchen und Gemeinden heute, wir müssen das immer wieder prüfen. Was machen wir eigentlich? Pflegen wir einfach nur irgendwelche Traditionen? Halten wir Gedächtnistreffen für keine Ahnung wen auch immer ab? Oder leben wir das, was vor einigen Wochen auch Thema der Predigt war? Jesus im Zentrum und dann eben nicht nur als irgend so ein Gedankengebäude, irgendeine Theorie, sondern im Vertrauen darauf, dass er tatsächlich da ist. Ja, wir haben als Menschen, die hier zusammenkommen, durchaus einiges an Potenzial. Hier kommen viele Begabungen zusammen. Das sind besondere Menschen, keine Frage. Aber das würde uns auch beim besten Willen und bei allem nicht so sehr von anderen Gemeinschaften unterscheiden. Andere Vereine und Gruppen, die haben genauso tolle Menschen und tolle Begabungen. Aber der in der Mitte, der soll einen Unterschied machen. Und ich weiß nicht, was dich jetzt heute Morgen hier hingeführt hat, aber es ist unser Gebet, es ist unser Anliegen, unser Wunsch, dass genau davon etwas erfahrbar wird, dass dieser Jesus einen Unterschied macht. Ohne ihn gibt es keine Kirche und keine Gemeinschaft. Das war damals so, was die Leute zusammengebracht hat. Und das soll auch heute noch so sein. Also es ist eine GMEH, eine Gemeinschaft mit einem einzigartigen Herrn. Aber, und das ist das Zweite, es ist auch eine GMBZ. Es ist eine Gemeinschaft mit besonderem Zugang. Damals war es noch ein bisschen anders als heute. Der Andrang war noch ein bisschen größer. So viele Leute wollten Jesus sehen, dass das Haus voll war, dass vor der Tür schon eine Riesenschlange war. Und die große Frage war, wie um alles in der Welt komme ich an diesen Jesus ran? Wie kann ich irgendwie mal so ein bisschen was von ihm mitkriegen? Und damals kommt eine Gruppe von Menschen, die hat sich auch gedacht, na, wie kommen wir wohl an diesen Jesus ran? Das war seine Familie, seine Mutter und seine Brüder, heißt es hier. Das ist eine der Stellen, die zeigt, dass Jesus tatsächlich auch eine ganz normale Familie hatte. Und es ist nicht ganz klar, warum sind die jetzt hier? Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, da hat man eher das Gefühl, die denken, der ist ein bisschen durchgeknallt und wollen ihn endlich mal wieder nach Hause holen, damit er da seine Pflichten übernimmt. Es könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, Jesus ist gerade super angesagt, also wenn wir jetzt als seine Familie hier dazukommen, dann kriegen wir auch ein bisschen was von dem Ruhm ab, weil wir sind ja die Familie von dem, der gerade hier im Mittelpunkt steht. Und sie stehen draußen und man kann sich vorstellen, wie sie sagen, ja hier Familie VIP, können wir bitte den direkten Zugang bekommen, aber es funktioniert nicht. Keiner lässt sie durch. Alle wollen natürlich die besten Plätze haben. Vitamin B wird ausgespielt. Geht mal nach vorne zu Jesus und sagt ihm bitte hier, Familie ist da. Also lasst uns entweder vor oder komm doch mal nach draußen zu uns. Wir haben was mit dir zu besprechen. Und dann ist es spannend, wie Jesus reagiert. Er reagiert nämlich ja total ablehnend. Oder man könnte auch sagen, er reagiert mit einer Neudefinition von Familie. Nicht jetzt im Sinne eines anderen Familienbilds, aber doch so ähnlich, dass es nämlich bei ihm nicht darum geht, irgendwelche Verwandtschaftsbeziehungen zu haben, dass es bei ihm eben keine Privilegien gibt, auf die man sich berufen könnte. Der Zugang zu Jesus, der Zugang zu dieser Gemeinschaft, die er schafft, funktioniert nicht über eigene Privilegien. Was bedeutet das jetzt heute für Gemeinschaft, die von Jesus geprägt wird? Das erste ist, anders als damals, sie soll offen sein für Menschen, die dazukommen, für Menschen, die das Interesse haben, diesem Jesus zu begegnen. Und das ist jetzt nicht Hauptaussage dieses Textes, aber trotzdem die kleine Frage an alle, die schon ganz lange dabei sind: Wo sind wir an dieser Stelle manchmal wie diese Volksmenge, die denen im Weg stehen und einfach nur darauf aus sind, dass sie möglichst alles so den besten Platz haben, den besten Zugang haben, und wir machen es anderen Menschen schwer, zu Jesus zu kommen? Wo versperren wir den Weg durch Verhaltensweisen, vielleicht durch eine bestimmte Art von Dingen, dass das immer so sein muss, wie es schon immer gewohnt war? Stehen wir Menschen und vielleicht auch Gottes Handeln manchmal an der Stelle im Weg? Die Menschenmenge damals war auf sich fixiert, aber die Gemeinschaft, die Jesus schafft, die soll offen sein. Und wir hoffen auch immer, dass davon etwas erlebbar wird, wenn du hier mit dabei bist. Bei Jesus damals war es auf jeden Fall so und bei ihm ist es auch noch so. Und dann wird eben ganz deutlich, zu dieser Gemeinschaft komme ich nicht, indem ich sage, guck mal hier, was ich für ein toller Kerl bin. Familie hat keinen Vorzug gehabt damals. Das heißt ja, bei Jesus ist das nicht irgend so ein Insider-Club, wo die den Zugang haben, die schon immer dabei waren. Man könnte auch sagen, in Gottes Welt ist die geistliche Familie noch zentraler als die biologische Familie. Das ist übrigens auch die große Hoffnung für die, die vielleicht leiden an fehlender Familie oder an zerbrochener Familie. Jesus definiert eine neue Art von Gemeinschaft. Und wenn der andere Traum sich nicht erfüllt oder zerbricht, dann ist es bei Jesus nochmal anders. Und dann ist seine Perspektive ein größeres Bild als das, was so ein heiles Familienbild zeichnet. Jetzt kann natürlich heute von uns keiner hier sagen, na, guck mal hier, ich bin doch mit dir verwandt, Jesus, da kann ich doch irgendwie direkten Zugang bekommen. Also vermute ich jetzt mal, dass keiner das mir irgendwie nachweisen könnte. Aber vielleicht durchzuckt uns manchmal so der Gedanke, dass wir doch ähnliche Vorrechte haben, auf die wir uns berufen könnten. Ich bin schon so lange mit dir unterwegs, Jesus, oder ich gehe schon so lange regelmäßig in den Gottesdienst. Ich habe schon so eine lange Gemeindekarriere. Oder ich kenne auch den bekannten Pfarrer X oder die Musikerin Y. Das muss mir doch irgendwie einen Vorzug verschaffen. Also Vorteile aufgrund äußerer Kriterien. Ich kann eben auch nicht sagen, guck mal hier, Jesus, was für ein toller Mensch ich bin, was ich hier alles einsetze, was ich wieder alles geleistet habe und wie viel besser ich ja auch bin als wer auch immer. Wenn damals nicht mal die Familie einen Vorzug hatte, dann ist das doch eine Erinnerung daran, dass diese Gemeinschaft, die Jesus schafft, eben nicht funktioniert, indem ich komme und sage, guck mal hier, Jesus, ich bin XY, lass mich mal durch. In Gemeinde soll heute etwas davon sichtbar werden. Es ist nicht die Gemeinde der Besseren. Es ist nicht die Gemeinde der Perfekten. Es ist nicht die Gemeinde derer, die keine Fehler machen. Sondern es ist die Gemeinde von denen, die gerade wissen, dass sie nichts zu bringen haben, von denen, dass sie wissen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Gnade brauchen, von denen, die wissen, dass sie in ihrem Leben Vergebung bei Gott erfahren haben, von denen, die wissen, dass ihre Identität eben nicht in der eigenen Stärke und der eigenen Leistungsfähigkeit liegt, sondern in Gott. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das wirklich auch leben, dass wir alle hier nicht aufgrund irgendwelcher eigenen Privilegien sind, dann kann diese Gemeinschaft eben auch ehrlich sein. Dann muss ich eben nichts vorspielen, um zu zeigen, guck mal, ich darf doch auch dazugehören. Bei mir funktioniert das alles. Dann ist es auch egal, ob ich jetzt schon 20 Jahre dabei bin oder mich erst seit ein paar Wochen irgendwie dazugehörig fühle. Denn es bleibt ja dabei, vor Gott sind wir alle die, die nichts bringen können, was ihn beeindruckt. Wir sind die, die auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Der einzige Unterschied zu anderen könnte sein, dass wir schon verstanden haben, dass wir es brauchen und andere bisher noch nicht drüber nachgedacht haben. Und da, wo wir also auf diese Art und Weise Gemeinschaft leben, ehrlich, weil wir nichts vorspielen müssen, da wird diese Gemeinschaft auch tief und da kann sie gleichzeitig offen sein, weil ich ja nichts vorspielen muss. Und dann entsteht eben diese neue Art von Familie, diese Familie Gottes. Dass Jesus hier bewusst auch sagt, meine Mutter, meine Brüder, also meine Familie, zeigt ja gleichzeitig etwas davon, dass diese Gemeinschaft trotzdem verbindlich ist. Also Familie ist ja trotzdem auch etwas, wo ich dazugehöre, wo uns etwas verbindet, wo es ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Also diese Gemeinschaft, sie ist offen, aber sie ist eben auch nicht völlig unverbindlich und unabhängig. Es ist eine Gemeinschaft mit dem besonderen Zugang. Der Zugang zu dieser Gemeinschaft, der Zugang zu Jesus, er liegt nicht in uns, aber es ist dann eben auch eine Gemeinschaft, die dabei nicht stehen bleibt, sondern sie sagt, ja, wir wissen das und wir wollen dazugehören und wir wollen uns mit diesem Herrn auf einen Weg begeben. Und das ist das Dritte. Es ist eine GMHT, eine Gemeinschaft mit Hören und Tun. Also Jesus sagt ja, meine Mutter, meine Brüder sind nicht die, die irgendwie sich auf ihre Verwandtschaftsprivilegien berufen, sondern er sagt, meine Mutter und meine Brüder sind alle die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also was genau ermöglicht uns den Zugang? Jesus sagt, erstmal hinzuhören. Da sind wir wieder bei der Verknüpfung einer guten Nachricht, die Jesus in unser Leben reinspricht. Da sind wir wieder bei diesem Herrn in der Mitte. Und wir leben davon, das, was uns verbindet, ist, dass wir auf das hören, was er uns sagt. Dass das sein Zuspruch ist an Menschen, die wissen, in ihrem Leben ist eben nicht alles in Ordnung. Und wir hören diese Worte, dass Gott sagt, ja, in dir selbst magst du sein, wie du bist. Wir sagen es manchmal so, in dir selbst magst du sündiger sein, als du je geglaubt hast. Aber du bist in Christus geliebter, als du je gehofft hast. Und wir hören das und wir lassen uns das sagen. Und wir hören das, weil wir wissen, wir alle brauchen das. Und wir brauchen das immer wieder. Wir brauchen das, damit diese Beziehung zu Gott anfängt, aber wir brauchen das ein Leben lang. Und wir hören das und wir lassen es uns sagen. Und wir lassen Gott mit seinem Wort in unser Leben reinleuchten. Und ganz egal, wie lange du jetzt dich schon mit dieser Sache beschäftigst, auch ganz egal, ob du jetzt heute zum ersten Mal hier bist oder schon ganz oft hier warst, es ist einfach nur diese Haltung zu sagen, ich möchte dieses Wort mal in mein Leben reinsprechen lassen und ich bin einfach mal bereit zu hören und ich bin bereit, mich auch davon hinterfragen zu lassen. Und wir alle brauchen das. Und das bedeutet eben auch, dass Kirche nicht der Ort ist, wo ich immer nur das höre, was ich schon immer gedacht habe und ich gehe jeden Sonntag da raus und ich werde bestätigt und weiß, das musste ich mal wieder hören und ich weiß, mein Nachbar, der sollte das auch auf jeden Fall mal ganz dringend hören. Nein, wir brauchen das. Wir alle brauchen dieses Wort Gottes, was sagt, ja, du brauchst Gnade und Barmherzigkeit. Und dann bringt uns das zusammen. Dann hören wir das und es stellt uns auf eine Stufe. Wir können nicht mehr arrogant auf irgendjemand runterblicken, weil wir haben alle das gleiche Problem. Und dann ist es aber eben auch eine Gemeinschaft, wo Gott sagt, ich möchte nicht dabei stehen bleiben, sondern ich möchte euch gewissermaßen umbauen, ich möchte euch renovieren. Nicht, indem ich euch irgendwas überstülpe, sondern indem ihr in dieser Gemeinschaft lernt, wofür ihr eigentlich gedacht wart. Und dass das wieder sichtbar wird in eurem Leben. Weil Gott sich etwas für uns gedacht hat. Und da ist vieles kaputt gegangen. Und Gott möchte das wieder in Ordnung bringen und sagt, das ist eure eigentliche Bestimmung. Und da möchte ich euch wieder hinführen. Und in der Gemeinde können wir das miteinander einüben. Man könnte auch sagen, da ist die Gemeinde einerseits ein Ort zum Auftanken, aber sie ist gleichzeitig auch eine Lerngemeinschaft, so ein Trainingsfeld, wo wir das hören und gesagt bekommen, durch Barmherzigkeit wirst du Teil dieser neuen Familie. Und weil das Wort Gottes dann gleichzeitig auch sagt, und jetzt üben wir auch ein, wie leben wir denn in dieser Familie miteinander? Wie gehen wir hier miteinander um? Und dann kannst du in dieser Familie auch entdecken, was hat Gott dir mitgegeben an Gaben und an Talenten und wo kannst du sie vielleicht auch einsetzen? Und das ist die Gemeinde, wo man auch Fehler machen darf, wo man hinfallen kann in dieser Gemeinschaft und dann steht man wieder auf und dann geht es weiter und dann geht man den nächsten Schritt. Und das ist eben die Gemeinschaft, die auf diese Art und Weise es schafft, gleichzeitig offen und verbindlich zu sein. Und das funktioniert natürlich in einer großen Einheit, aber das funktioniert manchmal natürlich noch leichter in kleineren Gruppen, in kleineren Einheiten. Deshalb laden wir auch immer ein und sagen, schau, ob du nicht Teil einer Kleingruppe, manche sagen Hauskreis dazu, werden möchtest, ob du dir eine Person in der Gemeinde suchen möchtest, mit der du so unterwegs sein möchtest, um einfach gemeinsam zu sagen, ich möchte das entdecken und ich möchte das auf mein Leben anwenden. Und möglicherweise sitzt du jetzt heute Morgen hier und du hast so deine Erfahrungsgeschichte mit Kirche, mit Gemeinde und die ist nicht sonderlich positiv bisher. Und dann ist es einfach die Einladung, das mal beiseite zu legen, sich nochmal neu darauf einzulassen, vielleicht auch verbindlich Ja zu sagen und nicht so sehr auf die einzelnen Menschen zu sehen, die dir hier auch mal noch irgendwo begegnet sein könnten oder irgendwo früher, sondern auf den zu sehen, der in der Mitte steht und auf dieses Potenzial, was darin liegt, wenn er der Herr des Ganzen ist. Ich möchte nochmal auf das Bild vom Anfang zurückkommen, auf diese Stachelschwein-Geschichte. Ja, auch in unserer Gemeinde kommen ein Haufen Stachelschweine zusammen. Also wir sind manchmal alle ein bisschen stachelig und deswegen stechen wir uns manchmal vielleicht auch, wenn wir uns irgendwo zu nahe kommen. Aber der Herr in der Mitte, der ermöglicht es eben, dass auch diese Mängelexemplare sich aushalten. Und gleichzeitig ist der es, der uns zusammenbringt, aber der es schafft, dass eine Gemeinschaft entsteht, die gleichzeitig in die Freiheit führt. Und vielleicht klingt dir das abgefahren, aber ich bin überzeugt, bei ihm ist es möglich. Und wir könnten jetzt ganz viel darüber sprechen und Einzelne könnten jetzt bestimmt ganz viel dazu beitragen und sagen, was ist ihre Gemeindegeschichte und was sind vielleicht auch ihre Hemmschwellen an der Stelle. Und weil das hier zu lange dauern würde, deshalb einfach meine Aufgabe für die Zeit nach dem Gottesdienst, wenn es Kaffee gibt und wenn man noch ein bisschen Zeit hat zu reden, nutzt die Zeit und fragt doch einfach mal die, die mit euch am Tisch stehen, wie hast du Gemeinde bisher erlebt? Was sind so deine Erfahrungen? Wie erlebst du dieses Spannungsfeld aus einer offenen und gleichzeitig ehrlichen Gemeinschaft? Und ich glaube, dass dann in diesem persönlichen Austausch darüber noch ganz viel Reichtum steckt, warum es gut ist, in Gruppen unterwegs zu sein und wie Jesus eine neue Art von Gemeinschaft schafft. Amen.